zum Beispiel immer wieder von seinem letzten Urlaub spricht, der ist entweder gerade erst zurückgekehrt oder, wer das in einem halben Jahr immer noch tut, der hat wahrscheinlich ein besonderes Highlight erlebt, wovon er einfach immer wieder sprechen muss. Oder es gibt auch Menschen, die sprechen vielleicht immer wieder über Politik oder ein bestimmtes Thema sogar aus diesem großen Themenfeld. Und dann kann man davon ausgehen, dass dieses Thema ihnen ganz besonders am Herzen liegt, ihnen ganz besonders wichtig ist. Deswegen kommen sie immer und immer wieder darauf zu sprechen. Bei Jesus gab es auch so Themen, über die er immer wieder gesprochen hat. Über die er immer wieder gesprochen hat, weil sie offenbar auch ihm ganz besonders wichtig waren. Und ein wichtiges Thema, das war sein Leiden und sein Sterben. Das hat Jesus während seiner Lebenszeit immer wieder thematisiert, immer wieder angesprochen. Er hat ganz oft gesagt, dass er zum Opfer gekommen ist. Dass er gekommen ist, um zu sterben. Und weil Jesus das so wichtig war, finden wir dementsprechend auch in den Evangelien drei sogenannte Leidensankündigungen Jesu. Das sind so Texte, kurze Worte Jesu, in denen er davon eben spricht, dass ihm das bevorsteht, dass er leiden muss, dass er sterben muss, dass er auferstehen wird. Weil Jesus das so wichtig war, wollen wir uns das auch mal anschauen, heute näher anschauen. Und ja, wir haben uns unter das Thema gestellt, das haben wir schon gehört, Opfer, wozu Jesus gekommen ist. Und ich lese uns jetzt den Predigttext, den wir in Markus 10 finden, ab Vers 32 bis Vers 45. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Ein erstes: Der Herr, Jesus, er weiß, wozu er gekommen ist. Er weiß, wozu er gekommen ist. Wir sehen das hier, dass er dieses Ziel vor Augen hat und es entschlossen auch ansteuert. Ganz am Anfang, Vers 32, sie waren auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Also Jesus geht voran, er hat dieses Ziel, Jerusalem, die Hauptstadt, wirklich vor Augen und er ist orientiert, dahin dieses Ziel zu erreichen. Und er hat damit auch sein Leiden und Sterben vor Augen. Das ist ganz ähnlich, wie Lukas das mal in seinem Evangelium so ja, treffend formuliert. Da schreibt er nämlich, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass Jesus hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Also Jesus dreht sein Gesicht Richtung Jerusalem und geht fest entschlossen auf dieses Ziel, auf diese Stadt und auf das, was sich dort ereignen würde, zu. Nichts würde ihn abbringen können, davon dieses Ziel jetzt anzusteuern. Nichts würde ihn daran hindern können, dieses Ziel zu erreichen, weil Jesus weiß, wozu er gekommen ist. Und dann sind da seine Nachfolger, die bei ihm sind. Und bei ihnen macht sich Entsetzen und Furcht breit, weil sie wissen, dass Jesus in Jerusalem viele einflussreiche Feinde hat. Und sie erwarten, dass es dort jetzt in der Hauptstadt sicherlich zu Kämpfen kommen wird, zu blutigen Auseinandersetzungen, so wie es das schon manchmal gegeben hatte in der jüdischen Geschichte. Schließlich sehen sie in Jesus nach wie vor diesen politischen Messias, diesen Befreier. Sie sehen in ihm jemanden, der dafür sorgen würde, ja, dass sie jetzt das Joch dieser römischen Zwangsherrschaft endlich abstreifen könnten und dass Israel wieder zurückkommen würde, ja, in politische Freiheit, in Souveränität. Und das würde natürlich nicht ohne Kämpfe gehen und ohne Auseinandersetzung. Aber Jesus weiß, wozu er wirklich gekommen ist. Aus einem völlig anderen Grund, aus einem ganz anderen Grund ist er gekommen. Er weiß, dass sein Zweck, dass seine Mission eine andere ist. Er ist gekommen, um zu sterben. Er ist gekommen, um ein Opfer zu werden. Um als ein heiliges und untadeliges Opfer für die Schuld der Menschen zu sterben. Und dabei ahnt Jesus nicht nur, dass er in Jerusalem Probleme kriegen könnte. Er vermutet nicht nur, dass diese Probleme in Jerusalem ja ihn möglicherweise sein Leben kosten könnten, wenn es dumm läuft oder so. Nein, Jesus weiß es. Jesus weiß, dass er in Jerusalem als Opfer sterben wird. Dass es so kommen wird, dass es so eintreffen wird. Denn schauen wir auch mal auf die Fülle der Details, die Jesus hier nennt über seine Zukunft. Er spricht davon zum Beispiel, dass er dort mit zwei unterschiedlichen Gruppierungen zu tun haben wird. Einerseits eben mit den Schriftgelehrten und mit den Pharisäern, mit den Hohenpriestern sind es hier genau genommen. Also mit dieser jüdischen Führungsschicht ist die eine Gruppe. Und dann sagt er, da gibt's noch eine andere Gruppe, mit denen werde ich dann auch zu tun haben. Das ist die römische Besatzungsmacht, das sind die Heiden. Und genauso kommt es ja auch. Die Führungsschicht aus seinem Volk nimmt ihn erstmal fest. Sie sind ja diejenigen, die ihn verfolgen, aber sie überantworten ihn dann den Heiden der römischen Besatzungsmacht. Und Jesus spricht weiter dann von diesen ganzen Details seines Leidenswegs, dass sie ihn verspotten werden, dass sie ihn anspeien werden, dass sie ihn geißeln und töten werden. Und es trifft genauso ein. Und als Gipfel spricht Jesus von seiner Auferstehung nach 3 Tagen. Er weiß, wozu er gekommen ist, um als Opfer für die Menschen zu sterben. Also so wie Jesus hier in dieser Situation dieses, ja, örtliche Ziel, Jerusalem, fest vor Augen hat, wie er das so ganz entschlossen ansteuert und den Weg direkt dahin geht, entschlossen, an der Spitze der Menschenmenge und die anderen laufen hinterher, genauso entschlossen geht Jesus dieses Ziel an, dieses Ziel seiner ganzen Mission, als Opfer zu sterben. Denn das ist ja der Grund, warum der ewige Sohn Gottes überhaupt diesen Thronsaal des Vaters verlassen hat. warum er überhaupt auf die Erde gekommen und Mensch geworden ist. Das ist ja der tiefste Grund, warum Jesus als Baby in der Krippe in bescheidenen Verhältnissen geboren wurde. Um dieses eine Ziel zu erreichen, als Opfer für die Schuld der Menschen zu leiden und zu sterben. Und dieses Ziel hat Jesus fest vor Augen. Und nichts und niemand kann ihn daran abbringen, kann ihn davon abbringen oder daran hindern. Ich denke, wir wissen das, wie wichtig es ist, dass man ein Ziel fest vor Augen hat, wenn man es erreichen will. Das ist wichtig zum Beispiel, ja, für einen Profisportler meinetwegen, ne? Wenn der sich vorbereitet, wenn der Konditionstraining macht, so Grundlagentraining am Anfang der Saison, wenn der so richtig an die Leistungsgrenze geht und vielleicht darüber hinaus, dann ist es entscheidend, dass er sein Ziel vor Augen hält. Sonst wird er nicht durchhalten, sonst wird er aufgeben. Dass er dieses Ziel vor Augen hält, den einen Wettkampf, den er siegreich bestreiten will, unbedingt. Dann kann er durchhalten, damit er vorbereitet ist. Und es ist auch in anderen Bereichen wichtig, das Ziel vor Augen zu halten, meinetwegen ja in so einem Studium oder so. Wenn du da mittendrin bist, in so einer intensiven Prüfungsphase. Und du hast so viel zu tun, ne? Vor lauter Stoff und Lernen weißt du gar nicht mehr, wo vorn und hinten ist, weil alles zu viel ist. Da musst du das Ziel vor Augen behalten. So sagst du, ich will es schaffen, ein erfolgreiches Ende des Studiums, damit du durchhalten kannst, damit du hindurchkommst durch diese Phase. Jesus hat es stets so vor Augen gehabt, sein Ziel, immer fest vor Augen gehabt. Er wusste das immer, warum er gekommen ist, wozu er gekommen ist. Und wir dürfen wissen, ja, so wie unser Herr damals, als er hier auf Erden war, dieses Ziel fest vor Augen hatte, wie er das nicht aus dem Blickfeld verloren hat, als Opfer für unsere Sünden zu sterben. Genauso wird er auch heute sein Ziel, das er mit dir verfolgt, oder mit dir oder mit mir verfolgt, nicht aus den Augen verlieren. Er wird uns auch zum Ziel führen. Deshalb kann Paulus an die Philipper so voller Zuversicht schreiben. Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Weil Jesus weiß, wozu er gekommen ist. Weil Jesus weiß, was sein Ziel ist. Und weil dieser Jesus, unser Herr, sein Ziel, auch das Ziel, was er mit uns hat, nicht aus den Augen verliert. Er verliert es niemals aus dem Blick. Also das darfst du wissen. Und das darf dich auch ermutigen, wenn du vielleicht so Durststrecken erlebst im Glauben. Die gibt es ja manchmal. Wenn die Begeisterung vielleicht verloren gegangen ist oder wenn sich die Sorgen ausbreiten und dich so niederdrücken oder wenn sich so eine allgemeine Schwermut einfach breit gemacht hat. Da ist immer noch Jesus, da ist immer noch dein Herr und er hat das Ziel für dich, was er mit dir verfolgt, immer noch fest im Blick. Er verliert es nicht aus Augen. Er weiß, wozu er gekommen ist. Und er vergisst, er verfehlt, er verdrängt niemals das Ziel, das er mit uns hat, so wie Jesus damals in seinem irdischen Leben dieses eine Ziel, auf Golgatha als Opfer zu sterben, niemals aus dem Blick verloren hat. Nein, Jesus selbst, er geht voran, damit du das Ziel erreichst. Ein zweiter Punkt, die Jünger, genaue Gegenteil eigentlich, die Jünger, sie verkennen das Ziel, wozu sie berufen sind. Sie verkennen, wozu sie berufen sind. Man kann ja fragen, warum eigentlich? Ich glaube, ganz einfach eigentlich, weil sie trotz dieser Erklärung Jesu nicht recht verstehen, wozu er gekommen ist. Obwohl er das gesagt hat, irgendwie haben sie keinen Durchblick und dass das so ist, sieht man ja auch in diesen fortlaufenden Versen hier. wo uns dann ja geschildert wird, und wir schlagen vielleicht den Kopf zusammen, die Hände über dem Kopf zusammen, wenn wir das so lesen, wie da Johannes und Jakobus kommen, ne? Zwei Jünger übrigens aus dem engsten Kreis von Jesus, die kannten ihn also wirklich gut, und sie kommen zu ihm, sie suchen ihn halt auf, unter Mithilfe auch ihrer Mutter, das können wir noch im Matthäus-Evangelium lesen, dass die da auch noch mitmischt, und sie suchen ihn auf, um etwas Besonderes für sich herauszuholen. Denn sie vermuteten ja, dass demnächst der große Showdown kommt zwischen Jesus und seinen Gegnern. Und dass dann, wenn Jesus nach großen Kämpfen endlich gesiegt hätte, davon sind sie ja fest ausgegangen, dass es dann doch ganz sicherlich auch in diesem neuen Reich Ehrpositionen zu verteilen gäbe. Und bescheiden wie sie sind, wollen sie die beiden wichtigsten davon haben. Jesus, gib uns doch bitte die beiden wichtigsten. Sie verkennen völlig, wozu Jesus gekommen ist, und deshalb verkennen sie völlig, wozu sie berufen sind. Sie ignorieren offenbar ganz, was Jesus gesagt hat. Vielleicht haben sie ihm gar nicht richtig zugehört. Man hat fast den Eindruck. Jesu Antwort jedenfalls, die ist wirklich bezeichnend. Vers 38, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Mit diesem Bild hier vom Kelch und von der Taufe macht Jesus erneut deutlich, dass er zum Leiden gekommen ist. Dass er zu Leiden und Sterben berufen ist. Er macht klar, dass dieser Weg, den er zu gehen hat, ein Weg des Opfers ist. Das liegt vor ihm. Und Jesus macht die beiden Jünger auch darauf aufmerksam, dass ihr Weg seinem Weg ähneln wird. Ihr Weg ähnelt seinem Weg. Natürlich werden sie nicht wie Jesus sterben als stellvertretendes Opfer, das ist klar. Ne? Jesu Opfer ist einmalig, aber auch seine Jünger sind zu einem Weg berufen, der durchaus schwer sein kann, der mit Anfechtung verbunden sein kann, der mit Entbehrungen verbunden sein kann, vielleicht auch mit manchem Leid. Wenn unser Herr geschmäht wurde, dann sollten wir nicht erwarten, dass unser Weg ein völlig anderer ist. Petrus schreibt dann später mal, da hat er es kapiert dann, viele Jahre später, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sollen nachfolgen seinen Fußstapfen. Jesus ruft uns, also nicht nur damals Johannes und Jakobus, sondern er ruft jeden, der ihm nachfolgt, dass wir ihm nachfolgen, seinem Weg nachfolgen. Und Jesus nachfolgen bedeutet eben, wie er, diesen bitteren Kelch des Leidens zu trinken und diese Taufe der Entbehrung zu erdulden. In aller Klarheit sagt Jesus das ja hier, Vers 39. Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Das ist unsere Berufung als Jünger Jesu. Jesus sagt, das ist deine Berufung als Nachfolger Jesu. Das ist der Weg, der vor dir liegt, wenn du mir folgen willst. Ist uns das eigentlich klar? Dass das auch unsere Berufung ist? Das sogenannte Wohlstandsevangelium, hin und wieder habe ich da schon mal was zu gesagt, das sagt zum Beispiel was komplett anderes. Ne? Sagt das Gegenteil. Da heißt es dann zum Beispiel, du musst die großen Verheißungen Gottes nur in Anspruch nehmen. Du musst den Segen für dich nur entschlossen genug reklamieren. Proklamiere es, sprich es aus, dass du es brauchst. Dann wird es eintreffen. Glaub nur fest genug daran, dann wirst du von Gott alles empfangen, was du dir wünschst. Denn unser Gott, er will doch, dass seine Kinder reich, glücklich, gesund und zufrieden sind. Nimm es einfach im Glauben in Anspruch. Möglicherweise denkst du, das ist mir aber ein bisschen zu platt. Ja, kann sein, das ist ein gutes Zeichen, obwohl sich doch diese Richtung auch großer Beliebtheit erfreut. Ne? Also denkt man vielleicht gar nicht, aber ja, erfreut sich großer Beliebtheit. Aber wir sollten uns ruhig mal diese Frage stellen, was erhoffen wir uns eigentlich vom Glauben? Was erhoffen wir uns eigentlich davon? Mancher sagt zum Beispiel, ich habe das erlebt, dass der Glaube ein großer Segen ist. Dass es ein großer Segen ist, zum Beispiel in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Und ich wünsche mir das auch für meine Familie und für meine Kinder. Und das stimmt natürlich, es ist ein großer Segen, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Aber verstehen wir auch die Natur dieses Segens, was damit zusammenhängt, dass es auch Kosten mit sich bringt, als Christ zu leben? Dass es nicht einfach ja so eine Versicherung ist, dass uns nie großes Ungemach treffen wird? Oder jemand anderes, der würde vielleicht sagen und diese Frage vielleicht so beantworten, naja, ich brauche einfach irgendwie Balsam, Trost für meine Seele. Und auch das ist ja richtig. Der Glaube ist ein ganz großer Trost für die Seele. Es gibt Menschen, die sterben friedlich mit schlimmen Krankheiten, weil sie sich in Jesus geborgen wissen. Das ist so. Und dennoch übersehen wir hier auch nicht die andere Seite, vergessen wir nicht die Kämpfe, die auch diese Menschen sicherlich durchgemacht haben, bevor sie zu dieser Gewissheit hindurchgedrungen sind. Also was ich deutlich machen will, ne? Ich hoffe, dass das rüberkommt, was ich deutlich machen will, bei allem Guten, was wir erleben, was wir erwarten, was wir erhoffen dürfen von unserem Glauben, und da gibt es ja ganz viel, es ist wunderbar, an Jesus zu glauben und ein Nachfolger von ihm zu sein. Aber bei all diesen guten Dingen vergessen wir nicht, verdrängen wir nicht, dass wir einem gekreuzigten Herrn folgen. Dass wir Jesus folgen, der hingerichtet wurde. Wir folgen einem Herrn, der nicht in äußerlicher Herrlichkeit erstrahlte. Jesaja 53 sagt es so, Vers 2 und 3, über Jesus, diese Prophezeiung. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das ist der Herr, dem wir folgen. Das ist der Herr, dem wir folgen. Er ist kein pompöser Herrscher, so gekleidet in Prunk und Herrlichkeit, sondern er ist ein leidender, ein verachteter Knecht, der sein Leben für die Seinen geopfert hat. Wir folgen einem gekreuzigten Herrn. Und so erwarten wir als seine Nachfolger nicht einfach einen Weg voller Gloria. Damit wir dieser Gefahr nicht erliegen, hilft nur eins, schauen wir immer wieder auf Jesus. Und schauen wir immer wieder auf Jesus als den Gekreuzigten. Das ist auch der Grund, warum hier ein Kreuz hängt. Und warum überhaupt in jeder christlichen Kirche hängt ein Kreuz. Überall sind Kreuze. Das ist ja kein Zufall, dass das Kreuz zum Symbol des christlichen Glaubens geworden ist und nicht zum Beispiel die Bibel, hätte man ja auch nehmen können. Oder so ein Taufbecken hätte man auch nehmen können. Nein, es ist das Kreuz. Damit wir immer wieder auf Jesus, den Gekreuzigten, schauen und uns daran erinnern. Wie Paulus es sagt, 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als Jesus Christus allein den Gekreuzigten. Also es braucht hier wirklich eine gesunde Einseitigkeit an dieser Stelle. Ne? Hier ist Einseitigkeit gefragt. Jesus, der Gekreuzigte, muss im Mittelpunkt stehen. Auch nicht Jesus allgemein, nicht Jesus als Baby, nicht Jesus als großer Lehrer, nicht Jesus als großer Wundertäter, sondern Jesus Christus als der Gekreuzigte, der für uns starb. Er muss im Mittelpunkt stehen. Wenden wir unseren Blick nicht ab von ihm. Schauen wir da immer wieder hin. Denn von ihm, ja, da muss unser Blick hingehen, auf ihn, auf Jesus, den Gekreuzigten, der für uns ans Kreuz ging. der für uns diesen Leidensweg beschritt, damit wir gerettet würden. Von Jesus, der eben nicht ja in äußerer Herrlichkeit erstrahlte, sondern in Demut bis in den Tod ging. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wenn wir auf ihn, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, unseren Blick richten, dann werden wir auch nicht verkennen, so wie damals Johannes und Jakobus, wozu wir berufen sind. Denn das ist klar. Erst wenn du erkennst, wozu Jesus gekommen ist, dann wirst du auch verstehen, wozu du berufen bist. Das hängt zusammen. Du musst erst erkennen, wozu Jesus gekommen ist, damit du auch verstehen kannst, wozu du berufen bist. Wenn wir auf Jesus, den Gekreuzigten, schauen, werden wir den Weg der Nachfolge sehen, der vor uns liegt. Ein dritter Gedanke. Jesus stellt klar, sein Opfer begründet unseren Dienst. Sein Opfer begründet unseren Dienst. Es ist jetzt so weit gekommen, dass die anderen Jünger mitbekommen haben, was Jakobus und Johannes da so im Schilde geführt haben, und sie sind unwillig, ne? Und sie sind nicht unwillig geworden, weil sie verstanden hätten, wozu Jesus gekommen wäre. Nein, sie sind unwillig geworden, weil da diese zwei Jünger sind, die sich versuchen vorzudrängen, die sich versuchen, so einen Vorteil zu verschaffen. Und so ist es an der Zeit, dass Jesus seiner ganzen Jüngerschar nochmal eine Lektion mitgibt, und er erinnert sie dann zunächst mal so an die Zustände dieser Welt. Ihr wisst, Vers 42, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Also Jesus beschreibt, wie es auf dieser Welt läuft. Und so läuft es überall auf dieser Welt, auch heute noch. Ist ganz gleich, ob in Firmen oder Vereinen, ob in Parteien oder Schulklassen. Es geht immer darum, sich durchzusetzen, andere zu dominieren, ja bloß selbst kein Opfer zu werden, ne? Und Jesus sagt, das soll so nicht bei euch sein. Er sagt sogar so weit, das wird nicht bei euch sein, ne? Oder so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Vers 43, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Also er führt hier ein, ja, revolutionäres Prinzip ein für diese Gemeinschaft der Jesusjünger, für diese Gemeinschaft der Erlösten. Und Jesus sagt nicht nur, es wäre schön, wenn ihr das mal so lebt, ich schlage euch das vor, ich glaube, das ist eine gute Idee, sondern Jesus begründet das auch. Er sagt, der Grund ist folgender, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Vers 45. Jesus ist der Menschensohn, so nennt er sich. Und er nennt sich so, weil das bedeutet, dass er dieser eine Repräsentant für die Menschheit ist. Als der Menschensohn steht er für die Menschheit, ja, in Gänze, so im Ganzen. Er ist der eine Mensch für uns. Aber es heißt noch etwas Zweites, es bedeutet noch etwas Zweites, denn dieser Begriff des Menschensohns, der ist auch verbunden mit Daniel 7. Das kann man ja mal nachlesen, wenn einen das interessiert. Dort im Buch Daniel, Kapitel 7, da wird dieser Begriff als ein Titel gebraucht. Als ein Titel für jemanden, der unbegrenzte Macht hat. Für jemanden, der herrscht. Und auch das stimmt ja bei Jesus. Er ist der Allmächtige. Er ist derjenige, der über diese ganze Welt herrscht. Na, vom kleinsten Bakterium angefangen bis zur Supernova. Über alles herrscht Jesus. Wenn schon dieser Jesus, obwohl dieser Menschensohn mit unbeschränkter Macht, wenn schon er unser Diener wurde, wenn schon sein Dienst so weit ging, dass er sogar sein Leben gegeben hat, dass er sogar buchstäblich zum Opfer wurde, wenn das schon alles wahr ist, wenn er hier keine Grenze gekannt hat, wie könnten wir dann, das ist die Frage, wie könnten wir dann eigentlich noch weniger tun? Warum sollten wir das tun? Wie könnten wir dann eigentlich noch alles zurückhalten und uns weiter so bedienen lassen? Als die von William Booth gegründete Heilsarmee gerade so ihren einprägsamen Namen erhalten hatte, da kam es dazu, dass Menschen aus aller Welt nach England kamen, um sich dort eben als Teil dieser Bewegung anzuschließen. Die Heilsarmee, das ist ja so eine christliche Konfession inzwischen, die eben sich es besonders so auf die Fahnen geschrieben hat, den Schwachen und Unterdrückten in der Gesellschaft, die wirklich Hilfe brauchten oder brauchen, zu dienen, denen zu helfen. Und unter diesen Menschen, die sich damals so auf den Weg machten, um Teil dieser Bewegung zu werden, da war auch ein methodistischer Pastor aus Amerika, der dann extra über den Atlantik angereist kam. Also damals ein Riesenaufwand, wirklich mit großen Kosten und viel Zeit verbunden. Es war der große, blondbärtige Reverend Samuel Logan Brangle, so hieß dieser Mann, der einst einen ganz anderen Traum hatte. Der wollte nämlich Karriere machen in seiner Kirche und hätte gerne so einen Bischofssitz erhalten. Aber jetzt, als er von dieser neuen Bewegung hörte, da lehnte er die Pastorenstelle ab in einer schönen Methodistenkirche, erbaut von einem Millionär, einem reichen Amerikaner, um eben in dieses Amt eines reisenden Evangelisten einzutreten. Und er sollte dann später einer der ersten Sendboten der Heilsarmee werden, die in Amerika geboren wurden. Doch zunächst nahm eben William Booth, dieser Gründer der Heilsarmee, die Dienste dieses Pastors nur widerwillig an. Er sagte ihm: Wissen Sie was, Sie sind einfach viel zu lange in Ihrem Leben Ihr eigener Herr gewesen. Und er dachte, er müsste diesem Mann erst einmal die nötige Demut beibringen. Und so ließ er ihn die Stiefel der anderen Anwärter putzen. Bin ich so weit hergereist, nur um Stiefel zu putzen? Fragte sich Brangle verzweifelt, als er sich eben in so einem düsteren Keller wiederfand, um diese Arbeit zu beginnen. Dann aber sah er, wie in einer Vision, Jesus vor sich, wie er sich über die Füße seiner Jünger beugte. Und er schluckte seinen Stolz herunter und flüsterte: Herr, du hast ihn die Füße gewaschen. Dann will auch ich ihn die Schuhe putzen. Der Menschensohn, Jesus, der Herrscher über alle Dinge, er kam nicht, dass er sich dienen lasse. Das wäre das Normale gewesen. Das hätte man erwarten müssen. Er kam nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Zum Opfer. Dazu ist Jesus gekommen, sein Leben hinzugeben, sich aufzuopfern bis zum Letzten. Wenn das wirklich stimmt, und es stimmt, das glauben wir, da sind wir überzeugt, dass es stimmt, wie können wir dann eigentlich noch länger nach dem unseren streben? Jesus stellt hier eins klar, sein Opfer begründet unseren Dienst. Weil er sein Leben gab, weil er zum größten Opfer überhaupt bereit war, sind wir berufen zu dienen, einander zu dienen. Und wenn wir Jesus hierin folgen, dann sind wir keine armen Opfer, ne? Also in dem Sinne, wie dieser Ausdruck heutzutage manchmal verwendet wird, so in der Jugendsprache gerade, wo man sich über den anderen erhebt und ihm dann abwertend zuruft: Ey, du Opfer, mach mal weg, zieh mal Leine oder so, ne? Oder wo jeder darauf bedacht ist, bloß eben stark genug zu sein, dass er nicht selber so betrachtet wird als Opfer, bloß nicht als jemand angesehen werden, der es selbst nicht drauf hat. Nein, so ist es nicht. Wenn wir Jesus hierin folgen, sind wir keine armen Opfer. Wir sind dann keine Schwächlinge oder Waschlappen. Wir sind echte Diener. Und das ist etwas zutiefst Starkes, das ist etwas richtig Jesusmäßiges. Denn Christus spricht ja hier: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gott helfe uns, dass diese Haltung durch seinen Heiligen Geist erwirkt, dass diese Haltung des Dienens und Aufopferns auch in uns Gestalt nimmt. Amen.